ist die Lage? Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dock. Direkt neben der Elfi erlebst du den Hamburger Hafen aus bisher ungesehenen Perspektiven mittels modernster Virtual Reality Technologien, Projektionen und Live-Simulationen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Dr. Sarah Sheikhzadeh und die ist Leiterin der Notaufnahme der Asklepios-Kliniken in St. Georg und Harburg. Und ich habe die große Ehre, heute zum dritten Mal bereits mit ihr zu sprechen und ich freue mich sehr. Ahoi, Frau Sheikhzadeh.
Hallo Herr Meyer, ich freue mich auch sehr. Ahoi.
Liebe Frau Sheikhzadeh, ich habe das Gefühl, dass der Herbst die unfallreichste Zeit ist. Jetzt sind Sie ja in der Notaufnahme. Zumindest in meiner alten Heimat Niedersachsen waren die Zeitungen immer voll mit Motorradunfällen. Ist das in der Stadt auch so? Und gibt es überhaupt so Jahreszeitenunfallgründe?
Absolut. Also tatsächlich gibt es die Unfallrate Auto-Motorrad eher auch im Sommer, muss man gestehen. Da haben wir gerade auch, wenn das Wetter wunderbar ist, sagt irgendein Unfallchirurg bei uns, oh, jetzt kommt die Motorradzeit wieder, Hilfe, Hilfe. Da haben wir auch leider sehr schwere Unfälle, Polytraumata, die unfallchirurgisch versorgt werden müssen, auch wirklich dramatische Fälle. Unfall bei Regen und Nässe und Glätte, Aquaplaning, klassischerweise im Herbst, Anfang Herbst und tatsächlich auch Knochenbrüche bei Eis, bei Regen, bei matschigen Verhältnissen, auch das ist der Klassiker. Wir hatten sogar mal so in einer anderen Klinik eine Eiszeitparty, weil wir irgendwann mal so überlastet waren, dass wir eine Party ausgeben mussten, weil bei einer Blitzeissituation so viele Knochenbrüche in unsere Klinik kamen, dass unsere Unfallchirurgen und eigentlich auch die gesamte Klinik und Notaufnahmen fast stillstanden und nicht wussten, wohin mit diesen Patienten.
Und dann haben Sie erstmal eine Party gemacht oder war das eher als Dankeschön hinterher?
Als Dankeschön. Nein, wir machen immer Party. Das war als Dankeschön im Nachhinein, weil die Situation schon sehr, sehr herausfordernd war. Haben wir aber geschafft.
Das heißt, ein bisschen wie in so einem Bauernregelkalender, wissen Sie auch schon ungefähr, was so für Art für Verletzungen in jeder Jahreszeit kommen. So, also Silvester ist ja irgendwie jedem klar, kommen Sie mit Verbrennungen oder möglicherweise fehlenden Gliedmaßen irgendwie an. Ist das eigentlich immer noch so schlimm wie früher? Gibt es da irgendwie einen Lerneffekt oder?
Nein, leider nicht. Und Silvester sind wir auch gerade in St. Georg, rüsten wir auf und haben doppelte Besetzung, weil wir die alkoholkranken Patienten doch mehr aufnehmen als zu einer anderen Tages- oder Nachtzeit. Also da stocken wir richtig auf und gucken, dass wir mehr Alkoholkranke aufnehmen können. Das ist der Klassiker in Silvester. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir auch Wetterumschwünge, das klingt jetzt sehr spießig, aber wenn das Wetter kälter oder wärmer wird, dass man da auch weiß, oh, Herzinfarkt oder Lungenerkrankungen kommen dann auch klassischerweise dazu.
So wie jetzt gerade beispielsweise. Also das Wetter ist ja lustig am Hin- und Herschwanken und ich weiß von älteren Leuten, also Leute, die noch älter sind als ich, dass sie dann doch dann eher mal zu Hause bleiben und auf dem Sofa liegen bleiben, wie auch immer. Und sie, die fallen dann alle um wie die Fliegen und werden dann bei ihnen eingeliefert sozusagen.
Nicht wie die Fliegen, nein, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, oh, Wetterumschwung und da merkt man, oh. Bisschen mehr Herzkrankpatienten. Das ist, klingt so ein bisschen wie eine Bauernregel, aber wir sind da schon alert und wissen, dass es losgeht. Wir können ja nichts machen, wir sind gut aufgestellt trotzdem.
Gibt es denn sowas wie bei Jahreszeiten auch für Tageszeiten? Also ich nehme mal an, alkoholbedingte Unfälle werden hoffentlich nicht tagsüber zu viel sein, aber wenn Sie jetzt morgens in die Klinik
wenn
kommen,
Sie
morgens um, okay, Sie werden mir das gleich sagen, aber Sie kommen morgens um 7:30 in die Klinik und wissen Sie dann schon, was für Arten für Verletzungen sehr wahrscheinlich sind, die dann so bis mittags so eintrudeln?
Also wir haben tatsächlich den Verkehr. Da weiß man manchmal Autobahnunfälle, wobei das relativ morgens manchmal häufiger vorkommt. Aber der Klassiker ist zum Beispiel die akute Atemnot bei Asthmatikern oder bei einer chronischen Bronchitis. Da weiß man, dass der Cortisolspiegel zu einer ganz bestimmten sehr frühen Morgenzeit abfällt und dass man dann tatsächlich doch mehr Bronchienverengungen hat. Und der Klassiker ist schon der atemnötige bronchitische Patient, der dann zu uns in die Notaufnahme kommt. Das passiert
so,
schon.
Nachmittags zu Kaffee und Kuchen?
Nein, aber es gibt eine klassische, das ist jetzt so ein spezielles Wort, Tagesganglinie. Aha. Wir wissen, dass die Patienten am allerwenigsten natürlich irgendwie ab 2 Uhr morgens kommen bis 10 Uhr. Dann wacht Hamburg ein bisschen auf und dann geht es ab 12 Uhr los. Und dann haben wir schon mal den ersten Patientenansturm. Der geht sozusagen Richtung
mittags erst?
Ja,
tatsächlich.
Also,
interessant.
Ja, tatsächlich. Und dann kommen ganz viele, auch gerade unsere Fußgänger und auch RTW-Benachrichtigungen kommen dann so ab 12 Uhr geht es richtig los. Dann gibt es so einen ganz kleinen Mini-Dip um 1, 2. Also Sie müssen mich nicht festnageln, aber wenn wir unsere Daten auswerten, ich bin auch so ein Datenfreak, sieht man, das sieht aus wie so ein Elefantenkopf. 11, 12 geht's hoch, dann macht es einen kleinen Dip und dann geht's so ab 16, 17 Uhr nochmal richtig los. Und dann kommt
also
wenn
Schwung
Hamburg ab 18,
aufhört 20. zu arbeiten, also zumindest die Leute, die tagsüber arbeiten, dann fängt die Gefahr wieder an sozusagen.
Genau. Also das, wir nennen es Tagesganglinie und dementsprechend sind wir auch vorbereitet und haben dann auch in unseren Spätdiensten mehr Personal vorrätig als nachts um 2.
Jetzt ist es ja so, wir sprechen alle wieder über die ansteigenden Inzidenzzahlen und auch die Bettenbelegung. Wie sehr kriegen Sie denn das jetzt so in den ganzen Notfallbereich so mit? Also wahrscheinlich fehlt Ihnen ja Arbeitskraft, nehme ich an, ne?
Tatsächlich
und Betten?
Ist das beides. Ich glaube, dass man das überall schon gehört hat, dass wir doch Pflegekräfte nicht jederzeit einstellen können, aber leider immer weniger Menschen sich für den Pflegeberuf entscheiden oder auch aus dem Beruf wieder aussteigen. Und wir haben tatsächlich, könnten wir deutlich mehr Pflegekräfte einstellen, als im Moment auf dem Markt sind. Und das wirkt sich unmittelbar auf uns auf. Sowohl die Intensivbettenlage ist für uns in der Notaufnahme spürbar, als auch die Menschen in der Notaufnahme, die bei uns arbeiten, davon haben wir auch zu wenig. Also wir könnten deutlich mehr Menschen gebrauchen, die gerne in den Pflegeberuf einsteigen. Da ist die Politik ein bisschen hinterher, leider. Und hoffe, dass es mit den Maßnahmen dementsprechend auch ein bisschen vorangeht. Es war jetzt auch in den Wahlen überhaupt nicht das Thema, ne? Pflegemangel und Gesundheitsreform. Wie kriegen wir das irgendwie hin? Wie wird es vergütet? Leider spielte das wenig eine Rolle, aber ich hoffe, dass man verschiedene Konzepte und Ideen hat. Und das merkt man in der Notaufnahme ganz klar. Und es gibt so einen altklugen Spruch von mir. Ich will gar nicht so altklug klingen, aber die Notaufnahme ist nur so gut wie die Klinik darüber und drumherum und die Organisation. Wenn ich draußen weniger Hausärzte habe, kommen die Patienten mehr in unsere Notaufnahme und wenn ich oben weniger Intensivstationen habe, wirkt sich das auch alles in der Notaufnahme aus. Deswegen ist die so ein Brennglas und zeigt die Probleme sehr frühzeitig auf.
Jetzt habe ich aber das Gefühl, also wir können uns ja ganz schwach daran erinnern, letztes Jahr im Frühjahr haben wir alle geklatscht auf dem Balkon für die Pflege, dann ebbte dieses Thema wieder ab und Sie haben selber gesagt, im Wahlkampf hat es wieder keine Rolle gespielt. Sind die alle dement, die Politiker und auch die Gesellschaft, dass Sie jetzt quasi wieder und wieder darauf hinweisen müssen? Was ist da los? Was kann man machen?
Also
wahrscheinlich müssen Sie die Frage an mich stellen, weil ich ja der Kommunikator bin. Ne?
Ja, und Sie müssen es weiter und Sie müssen das auch, aber das haben Sie jetzt selber beantwortet. Sie müssen es weitergeben. Und letztendlich ist es so, dass dass die Menschen es auch nicht mehr hören wollen und ehrlich gesagt auch sehr, sehr müde diesbezüglich sind. Dass das irgendwie immer wieder Corona. Keiner will es mehr hören. Jeder denkt jetzt Masken ab und wir stehen vor der vierten Welle. Und das macht mir echt Sorgen.
Das macht uns allen Sorgen, die da zumindest einen relativ klaren Blick natürlich auf die Situation haben. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Pflege. Es ist ja nicht nur das mehr Geld, weil es wird ja sehr häufig auch von der Politik, Probleme werden mit Geld gelöst, sondern es ist die Arbeitsintensität. Das ist ja leider Gottes echt eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ne? Also weil wenn wir jetzt keine Leute finden, dann sind die Leute, die noch im Karussell sitzen, drehen sich ja schneller und haben dann mehr Belastung. Ne?
Ja, wir haben da schon sehr viel gemacht, muss man sagen, und haben auch eine Pflegeuntergrenzenverordnung reingebracht. Nichtsdestotrotz ist der Beruf, sollte attraktiver werden und man sollte auch ein bisschen mehr schauen, dass er Anerkennung bekommt. Da sind wir dabei, da ist auch hoffentlich die Politik dabei. Und manche Leute sagen, je mehr man das irgendwie hervorschreit und je mehr ich zum Beispiel auch mit Ihnen rede und sage, oh, wir haben zu wenig Pflege, wir können noch mehr einstellen, desto vielleicht negativer ist die Spirale und dann kommen noch weniger, aber tendenziell hoffe ich, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren und vor allen Dingen auch politisch es hinbekommen, dass es attraktiver wird und auch in den Köpfen der Menschen ankommt, wie wichtig dieser Bereich ist.
Dann hoffe ich, dass unser Gespräch wirklich von vielen Leuten gehört wird. Also nicht nur von der Hamburger Politik, sondern auch von der Bundespolitik. Und wenn die sich dann da alle mal wieder ein bisschen zusammengerüttelt haben und jeder weiß, wer was zu tun hat und die neue Gesundheitsministerin feststeht, dann machen wir wieder und wieder Gespräche darüber, weil dieses Thema ist natürlich einfach total wichtig. Ich würde aber gerne nochmal von Ihnen wissen, wie sieht denn Ihre eigene Motivation und auch Konzentration aus an so einem längeren Arbeitstag? Also ich sag mal, in meinem kreativen Bereich, wenn ich da mal was verschussel, ist ja halb so wild. Wenn Sie mal irgendwas vergessen, dann ist ja irgendwie doof. Arbeiten Sie eigentlich immer mit doppeltem Boden? Das heißt, da ist immer noch mal jemand dabei, der nachguckt, was Sie so machen? Oder essen Sie einfach den ganzen Tag Dextroenergen oder andere Traubenzuckerprodukte und sind immer hochkonzentriert? Wie funktioniert das?
Also, ich persönlich bin ja fast so ein bisschen der doppelte Boden. Erstens habe ich ein großartiges Team. Wir haben ein Team von Pflegekräften, haben wir schon betont, aber auch Assistenzärzte, die in einem Schichtsystem sind und deren Schicht ist ganz klar eingeteilt. Das heißt, dass sie also konzentrationsmäßig haben wir da schon vorgesorgt. Als ich studiert habe, gab es ja noch für Ärzte irgendwie 48-Stunden-Dienste. Das gibt es nicht mehr. Da haben wir vorgesorgt. Unsere Ärzte haben klar Schichtsystem und wenn die dann auch diese Schichten überschreiten, dann kriegt man auch als Dienstplaner eins auf die Finger und muss wirklich darauf achten. Das sind sozusagen meine Ärzte. Gleichzeitig habe ich einen doppelten Boden. All unsere Patienten werden mit unseren Oberärzten besprochen, mit mir quasi als Chefarzt auch. Ich als Chefarzt habe tatsächlich offene Zeiten. Also arbeite ich die ganze Zeit und die Motivation ist da, wenn man sich für eine Notaufnahme entscheidet, hat man ja schon eine intrinsische Motivation, so den stressigsten Job sich ausgesucht zu haben. Also ist die Motivation dementsprechend immer wieder da. Pausen gibt es für mein gesamtes Team die ganze Zeit. Auch ich versuche gelegentlich Pausen einzutreiben, aber die Konzentration leidet in der Sache nie, weil man da auch einen gewissen Adrenalinschub hat. Letztendlich, wenn Sie mich persönlich fragen, ist es so, dass ich dann irgendwann zu Hause müde bin und merke, okay, das war jetzt ein relativ langer Tag, der sehr ereignisreich war, wo ich keine Pause hatte. Aber in der Sache selbst ist man eigentlich immer hochkonzentriert. Und alles andere klärt bei meinem Team, was auch wirklich enorme Leistung bringt während der gesamten Zeit, hat man erfreulicherweise Dienstzeiten, die eingehalten werden müssen. Das ist mein Job dann als Chef, das zu kontrollieren.
Sie haben mir eine ganz wunderbare Brücke gebaut, nämlich gesagt, wenn Sie zu Hause sind. Wir sind hier schon bei der Top 3 als Abschluss unseres kleinen Gesprächs. Ich würde gerne wissen, wenn Sie denn zu Hause sind, wo gehen Sie denn mit Ihren Kids, mit Ihren Kindern auf Herbstausflug? Was sind so Ihre drei Orte, wo Sie am liebsten dann hingehen außerhalb der vier Wände? Würde ich jetzt mal mit Platz 3 beginnen.
Mit Platz 3. Wir haben mit der Familie eigentlich, gehen wir gemeinsam joggen. Das hat sich dadurch manifestiert, dass die irgendwie raus mussten, auch während der Corona-Zeit. Also habe ich sie mit zum Joggen genommen. Und nichts ist schöner, als morgens früh oder abends irgendwie durch so einen Herbstwald zu gehen. Ich habe so einen ganz kleinen Eppendorfer Park. Da kann man, wenn man joggt, irgendwie einen Kilometer irgendwie ganz gut abschätzen. Mhm. Und die Kleine fährt Fahrrad und die Große muss mit mir joggen. Das ist sozusagen Punkt 1. Das läuft wunderbar.
Und die Kinder freuen sich da auch drüber, ganz sicher? Ja.
Ja, klar. Und die reden die ganze Zeit. Und die Kleine kann mit ihrem Fahrrad irgendwie Hügel hoch und runter fahren. Kennen Sie den Eschdorfer Park? Der ist irgendwie, der ist ganz idyllisch.
Okay. Und, den Kilometer würde ich wahrscheinlich auch schaffen. Aber die Uhrzeit nicht. Es hört sich wahnsinnig früh an, wenn Sie ihm sagen, morgens früh.
Nee, am Wochenende und abends Nachmittag. Also das ist sozusagen unser Wochenendding. Und so witzig es auch klingt, ich fahre gerne Schlittschuh mit den Kindern. Auch das
ist Platz
morgens.
Zwei. Ja.
Planten und Blumen. Und ehrlich gesagt, jetzt wollen sie, dass sie mich irgendwie raus irgendwie manövrieren, aber tatsächlich gehen wir am liebsten spazieren. Und ich würde gerne Platz 1 machen, dass ich am liebsten mit meinen Kindern Thank God It's Friday feier und mit denen irgendwie vor dem Beamer einen Film ihrer Wahl gucke.
Okay, sehr schön. Das sind dann aber keine Arztfilme.
Nein, meine Töchter stehen eher so auf Disney und so.
Sehr gut. Frau Schäck-Sadeh, wir sind am Ende und ich möchte nochmal zusammenfassen, dass ich es ganz toll finde, mit wie viel Energie Sie nicht nur in diese Gespräche reingehen, sondern offensichtlich da auch für uns alle auch einen Dienst für die Gesellschaft tun. Und vor allen Dingen die so wichtige Pflege, also alle Pflegerinnen und Pfleger seien hiermit herzlich gegrüßt und möchte mich bedanken für die guten Worte und hoffe, dass Sie auf fruchtbarem Boden fallen. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
Vielen Dank. Danke, Ihnen auch. Tschüss. Vielen Dank.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost. Mhm.